Tonga, der Bus fährt vom Haus weg, kann sie nicht weit gehen, alles schön Tonga. Und dann kommen sie halt dorthin und dort ist Buffet. Gell? Für viele ist das Buffet interessanterweise noch immer so eine Möglichkeit, das Leben zu genießen. Man sieht so vieles, man denkt sich ja, von alles ein bisschen darf man wohl kosten. Gell? Man ist ja auswärts, gell? Man muss man sich schon gönnen. Gell? Das Problem ist, wenn du von allem was kostest, ist der Zwerchfellhochstand bald gegeben und dann geht man halt schlafen und nachher ist eine sehr unruhige Nacht, weil so aufersteht alles und dann noch in einem fremden Bett und noch auswärts. Gell. Am nächsten Tag geht es halt dann in die Therme, gell. Es steht zwar eine große Tafel um 20 Minuten nicht überschreiten, aber wenn man schon mal dort ist, muss man schon das ausnutzen. Gell. Wir haben dann immer so die Mentalität, wir müssen das schon auskosten, ausnutzen, nachher bleibt man zu lange drin, bis der Kreislauf irgendwie sagt, jetzt ist aber schon wirklich nur. Und so kann es sein, dass dieses Triangel des Genusses zwischen Bett und Buffet und Therme, so schleppt man sich dann irgendwann bald einmal hin und her, man ist ermattet, gell? Es ist dann irgendwie so, der Körper hat seine Grenzen, gell? Es ist einfach so, irgendwann einmal kommt dann der Überdruss, ja, und die Leute fahren dann heim und dann sagen sie, daheim, ja, wie war es denn? Ja, schön war, aber am schönsten ist doch daheim. Ganz interessant, das sagen ganz viele Leute, es fällt mir immer auf, aber wenn man eine Reise irgendwo hin macht, gell? Die Leute erzählen nicht, was dort schön war, sondern sie kommen einfach zur Erkenntnis, wenn sie zu Hause sind, es ist doch daheim schöner. Also das ist so, so irgendwie der Genuss, den wir uns gönnen täten, aber der hat natürlich eine Falle und die Falle ist im Überdruss. Wenn man zu viel erwischt, dann ist es blöd. Natürlich sagen die Leute, heute ist ja wurscht, das ist erst morgen, gell? Aber morgen denken sie dann über heute auch ganz anders. Das heißt, Bescheidenheit würde hier heißen, die gute Mitte zu treffen, das rechte Maß, die Temperanz ja, und zwischen Überdruss und Mangel eigentlich dann doch das für einen das Beste zu entdecken. Das ist überall das Gleiche, beim Essen, beim Trinken genauso. Also ich gucke ja St. Georgen am Längse, wir sind momentan die größte Weinbaugemeinde Kärntens. Für mich ein großes Rätsel, vor 15 Jahren hat jeder Wein getrunken aus Österreich. Jetzt trinkt man nur mal den eigenen. Das ist ganz interessant, was für ein Mythos da mit dem Wein gemacht wird. Ich meine, ich bin ja ein bisschen befangen, weil ich muss ja dienstlich Wein trinken. Aber da ist es so zum Beispiel, da ist so, da tun sie dann, dieser Mythos über den Wein ist schon sensationell. Gell? Also dann vom Bouquet, von der Blume, vom Abgang, Eingang, Zugang, alles ist dann möglich. Die, eine eigene Sprache entwickelt sich drüber. Gell? Und dann gibt es oft einen Referenten, der das dann erklärt, was ich zu schmecken habe und was vielleicht doch ein guter Wein ist, obwohl er mir gar nicht schmeckt. Das heißt, wir haben da richtig mit Experten zu tun. Es ist eine Mythologisierung eines Naturprodukts, von dem ich sage, es gibt eigentlich nur zwei gute Sorten, Rot oder Weiß. Gell? Aber die Sache ist dann, also ein Mythos entsteht hier, wie ich auf den Eindruck. Gell? Es gibt ein nettes Buch, können Sie einmal lesen, falls Sie einmal davon betroffen sind, die Kunst des stilvollen Verarmens. Gell? Kann man sich jetzt schon abhärten für die Zukunft. Und der beschreibt es auch, wie das ist mit dem Wein. Alexander von Schönburg, ein Ostblock, also ist aus Ostblock aufgewachsen, damals in der DDR, ist ein Adelsgeschlecht, er ist total verarmt, er war Journalist, hat dann seinen Job verloren und dann hat er dieses Buch geschrieben. Und er beschreibt es auch, wie das ist, gell, mit dem Wein, also dass da oft doch gescheiter ist, man trinkt vielleicht Mineralwasser. Das hat auch seine Bedeutung. Gell? Also ich würde mit der sagen, da kommt man das auf den gewissen Bereichen ein wenig überstrapaziert vor, das Ganze. Gell? Und beim Wein, natürlich, wenn ich dann, wir haben auch schon Weinsorten für uns, da kostet das Achtel schon über 5 Euro. Gell? Da denke ich mir, ja, du musst mal echt nippen statt kippen. Das heißt, man könnte jetzt wirklich sagen, es ist eigentlich genussfördernd. Gell? Weil wenn ich weiß, dass das Achtel so teuer ist, dann wäre ich relativ wenig trinken oder nicht zu schnell. Gell? Das haben aber die Einheimischen bei uns noch nicht kapiert. Das merken sie erst immer bei der Rechnung. Gell? Also das wäre so die Frage, ist da nicht oft ein bisschen eine Mythologisierung dabei? Gell? Ein übertriebenes und eben Darstellen des Phänomens. Genauso, das gefällt mir eigentlich sehr, er schreibt auch, wir sollten nicht so viel Aufsehen über das Essen machen. Gell? Er macht sich lustig, dass überall gibt es halt Gänsepastete und dann irgendwelche Kalbsdinge auf Rucola, an Rucola, mit Rucola, es ist alles so beschrieben, es ist sehr vieles kulturell auch bedingt, was jetzt gerade in ist, wird dann auch übernommen. Das würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt gegen den Genuss wäre, aber mir hat das schon immer sehr gefallen. In einem Fünf-Stern-Hotel, der Direktor, der hat ein Riesenbuffet gehabt, der hat das nie was davon gegessen. Für ihn war immer der Sterz das Liebste. Er wollte was Einfaches haben, was irgendwie zu seinem Geschmack und zu seiner Tradition passt. Gell? Also das will sagen, Bescheidenheit meint ja nicht, dass die Dekadenz, also quasi des kulinarischen großgeschrieben sein muss, und es kann im Einfachen genauso liegen. Gell? Und oft ist es so, wenn man Verzicht lebt, dann schmeckt es ja noch besser. Gell? Es ist ja oft so, dass man vorher vielleicht weniger essen sollte, dann hat man oft im Nachhinein oft auch letztendlich eine Freude daran, einen Aufschub. Also Essen, Trinken, ich glaube, du sind zu jeder Meinung. Wir leben ja zwar im Bildungshaus von den Fastenkursen, dass die Leute dann irgendwann mal die Nasen voll haben und sagen immer, da muss ich jetzt was tun. Gell? Ganz interessante Menschen, er neigt zu Extremen. Gell? Wir können vielleicht einmal viel essen und dann nichts mehr. Gell? Oder zwischendrin ist viel schwerer. Gell? Das ist ganz interessant. Gell? Wir sind keine Mittelwesen, sondern wir sind eher, neigen eher dann eben es leichter zu haben, wenn wir uns für einen konsequenten Weg entscheiden. Gut, Essen und Trinken, ich glaube, da sind Sie eh meiner Meinung. Auf jeden Fall ist das schon lange bekannt. Bescheidenheit könnte den Genuss optimieren, weil mit Bescheidenheit gibt es auch ein Ausklammern, ein Weglassen, einen gewissen Verzicht. Dadurch ist das andere dann auch sogar besser. Es schmeckt besser, es ist vielleicht auch dann qualitätsvertiefend. Gut, also soweit zum Essen und Trinken, aber das mit dem kümmern Sie, wissen Sie alles genau Bescheid. Gut, dann, was auch interessant ist, bei Menschen, ja, wir sind natürlich evolutionsmäßig gebunden an die Bewegung, das gehört zu unserem menschlichen Dasein dazu. Früher haben wir natürlich müssen lang nachlaufen, bis wir irgendwas erlegt haben. Das ist heute nicht mehr notwendig, das ist heute noch ein Problem. Aber man könnte auch sagen, ja, so was ist eigentlich Aufgabe des Menschen, eben wenn er lebt, solange er sich bewegt, lebt er. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann schaut es eher schlecht aus. Es gibt drei Arten von Menschen, die sind beweglich, einige sind unbeweglich und andere bewegen sich. Das sind die drei Arten von Menschen. Und die sich bewegen, sind natürlich heute ganz stark gebunden auch an den Konsum. Ich meine, man könnte natürlich sagen, gehen und laufen wäre das Einfachste, weil das tun die meisten, also könnte man tun, es wäre so irgendwie passend zu unserer ganzen Entwicklung. Gingen wir mehr, dann ginge auch mehr, hat Nietzsche einmal sehr schön gesagt, das stimmt. Vielleicht haben Sie schon die Erfahrung gemacht, wenn Sie gehen, dann tut sich im Kopf auch was. Ja, aber muss es dann sein, dass ich zum Beispiel für jede Jahreszeit, für Frühling, Sommer, Herbst und Winter eigene Stecken haben muss, also die vor- bis angepasst an die Jahreszeit, die Schuhe zum Beispiel auch, das Profil muss ja auch passen. Das ist natürlich schön, man kauft sich etwas, dadurch ist man dann auch sportlich motiviert. Wenn man ein Rennrad um 4.000 Euro kauft, dann muss man schon öfters Rennrad fahren gehen, also um 500 Euro. Das heißt, wir lassen uns oft auch so von äußeren Markteinflüssen dann ein wenig motivieren. Also mein Onkel hat zum Beispiel so ein Ergometer, so ein Radl, da immer im Wohnzimmer stehen und irgendwann einmal kommt man drauf, das ist doch eher ein Hindernis als ein Gerät der sportlichen Ertüchtigung. Da kommt es halt vom Wohnzimmer auf den Balkon raus, weil da sagt ja, in der frischen Luft ist das ja viel besser. Gell? Und irgendwann einmal verschwindet es dann im Keller. Es ist also irgendwie so, also die einzige Hoffnung wäre, er würde das Ergometer da anschließen an der Stromverbindung zum Fernseher. Dann darf das gehen, weil da würde wahrscheinlich das eine zusammenhängen. Aber es ist oft so, vielleicht muss es gar nicht so drüber sein, vielleicht wäre Bescheidenheit hier einfach an das gebunden, was wir sind. Alexander von Schönburg, er schreibt, er hat eigentlich nicht die finanziellen Mittel, um sich da Sportgeräte zu kaufen. Ja, er geht halt alles zu Fuß, gell? So auf der praktische Lösung. Es gibt Menschen, die sagen dann, ja, da muss ich halt zu Fuß gehen, gell? Also eine, oder mit einem Fahrrad, das geht auch noch, eben fahren. Also einfache Mittel wählen, die dazu führen. Aber ich glaube, da sind Sie meiner Meinung, Sie gehen ja meistens zu Fuß und wenn Sie heute stecken haben, ist auch wurscht. Aber ich sage nur, also das wäre so Bewegung. Es ist heute, man könnte sagen, ja, ich schreibe mich da ein ins Fitnesscenter. Ich war einmal, wo ich damals in den Spital kaplan, wo ich unten war, habe ich eingeschrieben, da haben sie mir ein Abo verpasst. Gell? Bin aus dem Vertrag nicht mehr rausgekommen, habe ein halbes Jahr Ablass und Buße gezahlt, weil ich nicht mehr hingegangen bin. Gell? Das heißt, das Problem ist oft so, gell? Man denkt sich, ja, wenn ich das jetzt tun muss, und das zahle, dann werde ich das ja wohl öfters machen. Gell? Aber in Wirklichkeit ist es dann oft so, man zahlt dann aus schlechtem Gewissen einfach dann den Monatsbeitrag, weil man sich denkt, ja, eigentlich habe ich mir das selber eingebrockt. Ja, also Bescheidenheit, denke ich mal, im Sport wäre ja eigentlich relativ bald erfüllbar, kann man ja sagen, was die Bewegung anbelangt. Ja, dann die Arbeit, ja. Arbeit ist ja für viele eine Frage des Berufs. Natürlich, Beruf hat mit Berufung zu tun. Es ist natürlich schön, wenn man einen Beruf erwischt, der einem passt und der einem entspricht. Es ist zwar so, wenn man älter wird, dann kommt man oft drauf, man hätte doch was anderes gemacht, aber dann ist meistens schon spät. Aber dieses existenzielle Gewissen, das haben wir in uns. So mit 40, 50 ruft eine Stimme, du bist auf dem falschen Dampfer, wechsle noch einmal deinen Weg. Davon leben wir auch im Bildungshaus. Also wir haben viele Leute, die sind in der Verwaltung tätig oder die mit Akten zu tun. Die kommen so um 50, kommen sie darauf, eigentlich wollen sie viel mehr mit Menschen arbeiten. Oder sie sind eigentlich Aquarellmaler oder sie sind eigentlich Steinmetz. Sie können so kreativ sich ausdrücken. Sie entdecken was Neues. Aber Arbeit wäre natürlich in dem Fall auch überhaupt die Beschäftigung im Gesamten. Gell? Die Frage ist natürlich nur, auf der einen Seite brauchen wir für die Arbeit so etwas wie eine Berufung, eine Begeisterung, und auf der anderen Seite sollten wir uns aber nicht zu sehr mit dem identifizieren, was unsere Person anbelangt. Das heißt, weil in dem Augenblick, wo dann die Arbeit weg wäre, ist dann da auch ein Vakuum da. Gell? Das heißt, ich konnte schon gern machen, was ich tue, aber ich kann jetzt nicht mich mit dem Beruf selber so identifizieren, mit der Funktion, weil was bin ich dann, wenn ich die Funktion nicht mehr ausüben kann? Bescheidenheit wäre hier vielleicht die Frage, ja, ist das, was ich tue, passt das zu mir, erfülle ich das mit einer gewissen ja, Begeisterung, aber ich muss mal auch eben zusagen, jeder ist ersetzbar. Es ist zwar nicht die Person ersetzbar, aber die Leistung, die Funktion kann man ersetzen. Die Person in der Eigenart, im Beruf ist nicht ersetzbar, aber ich kann die Leistung ersetzen. Das heißt, wenn ich sage, ja, ich mache das nicht mehr, dann wird dann das wer anders machen. Das heißt, bei der Arbeit wäre heute dann die Frage, ob man vielleicht sich dessen bewusst ist, dass meine Würde, meine Person eben nicht unbedingt zusammenhängt mit dem, was ich tue. Es kommt gleich, wenn man so spricht mit Leuten, kommt gleich die BTSB-Frage. Gell? Nur so ungefähr eine halbe Minute fragen sie, ja, was tun Sie denn eigentlich beruflich? Gell? Und nachher, wenn man zum Beispiel sagt, ich bin arbeitslos, dann ist das Gespräch meistens beendet. Können Sie einmal probieren. Gell? Also die BTSB-Frage ist sofort das Einordnen, gell, unserer Umwelt, und wir identifizieren die Leute mit dem, was sie tun. Gell? Sie spielt dann oft gar keine Rolle mehr, was das jetzt für ein Mensch wäre, von